ARD. Moin und willkommen zu einem Mittwoch mit guten Nachrichten. Ich bin Maike Nielsen und wir haben heute mal Temperatur gemessen. Wie heiß sind die Menschen bei uns in der Stadt auf die Fußball-Europameisterschaft? Die startet ja übermorgen.
Also ich freue mich, ich bin Fußballfan und ich bin schon gehypt, ja.
Ich komme aus einer Handballfamilie, also auch eher weniger. Bundesliga ist okay, St. Pauli, aber EM... Nee.
Ja, definitiv.
Ganz schön gemischte Gefühle haben wir da rausgehört. Warum das so ist und warum die Frauennationalmannschaft bei den Befragten in Hamburg ein deutlich besseres Image als die der Männer hat, reden wir gleich drüber. Vorher aber, in Hamburg hat die Polizei deutlich weniger schwere Verbrechen gezählt. Außerdem, es gibt Hoffnung auf neue Wohnungen in der Stadt, die klimafreundlich gebaut werden. Und heute hat eine Psychiaterin über den Mann ausgesagt, der im November mit einer Entführung eine Flughafenblockade ausgelöst hat. Ist er jetzt schuldfähig? Besprechen wir heute am 12. Juni.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wir starten mit guten Nachrichten heute. In Hamburg wurden weniger Verbrechen verübt. Das geht aus der aktuellen Kriminalstatistik hervor und die hat Oliver Wutzke mal genauer unter die Lupe genommen.
Hallo.
Vor allem schwere Verbrechen hat es weniger gegeben, ne?
Ja, ist richtig. Mord und Totschlag. So ziemlich das Schlimmste, was es gibt, ist drastisch weniger. Bei Mord minus 45, bei Totschlag minus 82%. Aber zum Glück für dich und mich ist das ja etwas, was man in seinem persönlichen Alltag quasi nicht erlebt. Eher im Fernsehen als in der Realität. Im Alltag sind wichtig solche Dinge wie Diebstahl, Wohnungseinbruch oder Autoaufbruch. Das erleben viele von uns und auch da gehen die Zahlen zurück. Bei Diebstahl minus 10%, Autoaufbruch sogar minus 21%. Und auf die Gesamtzahl der Straftaten gerechnet sind wir bei minus 5%, aber nur in den ersten 5 Monaten dieses Jahres.
Mhm. Gibt es denn eigentlich auch eine Erklärung dafür, dass es so viel weniger, ja vor allem schwere Verbrechen gegeben hat?
Nee, das ist auch noch nicht die endgültige Kriminalstatistik. Es sind ja nur Zwischenstände, die werden noch nicht so genau ausgewertet. Durchgängige Erklärungen gibt es nicht, aber bei Mord zum Beispiel kann man sagen, im vergangenen Jahr gab es diesen schlimmen Amoklauf in Alsterdorf. Der hat natürlich bei Mord und Totschlag sehr viele Zahlen hervorgebracht. Mhm. Das ist dieses Mal weniger. Insgesamt bei Gewaltdelikten, also Körperverletzung zum Beispiel, sind wir ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Bei schwerer Körperverletzung plus 8%. Raub, also Diebstahl mit Waffen oder Androhung, plus 22%. Und da spielt sich wohl sehr viel rund um den Hauptbahnhof nach wie vor ab. Dinge, die auch jetzt oft deshalb sichtbar werden, weil da mehr Polizei unterwegs ist.
Aber du hast ja gesagt, insgesamt weniger 5%. Nun haben wir aber bald die Fußball-Europameisterschaft. Ja. Übermorgen geht's hier los. Da kommen ja auch viele Menschen in die Stadt, viele
Richtig.
Fans. Kann uns dieses Großereignis noch so ein bisschen die Bilanz verhageln?
Ja, die zweite Jahreshälfte kommt ja erst noch. Im Sommer ist viel mehr los draußen und dann ist jetzt gerade zur Fußball-EM, das sind ja keine Museumsbesucher, die gesittet mal eben ins Museum gehen, die gehen auch aufs Fanfest und lassen einfach mal auf Deutsch gesagt die Sau raus, das sollen sie auch, aber da passiert natürlich ein bisschen mehr. Mehr Taschendiebstahl vielleicht, auch mehr Körperverletzungen, da sind sich die Leute in der Innenbehörde noch nicht so ganz sicher, ob das am Ende wirklich auf die Zahlen sich niederschlägt oder ob das friedlich-schiedlich zu Ende geht und eigentlich alle hauptsächlich ihren Spaß haben.
Vielleicht geht ja auch alles gut, muss ja nicht immer vom Schlimmsten ausgehen.
Wollen wir einfach mal so hoffen.
Dankeschön, Oliver Wutzke. Und wir machen weiter mit den guten Nachrichten. Es geht ums Bauen mit Beton. Beton gilt ja eigentlich als Klimakiller, denn bei der Zementproduktion wird viel CO2 frei. Jetzt testet aber das Hamburger Bauunternehmen Ditting in Eidelstedt einen Fertigbeton, der ganz viel CO2 einspart. Genauer gesagt 70% spart er ein. Reinhard Postelt hat sich die Baustelle heute angeguckt. Was ist das für ein Zauberbeton, dass der so klimafreundlich hergestellt werden kann?
Ja, der kommt aus einer Fabrik in Soltau, gar nicht so weit weg, und sieht erstmal ganz normal aus. Grau, glatt und ja, betonhart, wie Beton halt so ist. Doch in ihm steckt dieser Klimaschutz. Wie, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Auf der Baustelle war ein Experte, der hat 5 Anläufe vor Mikrofon und Kamera gebraucht, um das zu erklären. Ich vereinfache das. Das CO2-Monster ist ja der Zement bei der Herstellung. Und bei dem neuen Beton wird das Klebemittel im Zement ersetzt durch Flugasche. Und die ist sozusagen CO2-arm. Und zunehmend nimmt der Hersteller Beton aus Soltau, so heißt er, sogenannten Hüttensandzement, der dazukommt. Und der hat eine sehr niedrige CO2-Emission bei der Herstellung. Da fragt man sich natürlich, ist der spezielle Beton viel teurer? Macht er das Bauen denn noch unbezahlbarer? Ja, das wollte ich von Bauunternehmer Nikolaus Ditting wissen. Nö, sagt er, denn wir bauen die Siedlung wegen des Betons jetzt mit Fertigteilen. Da geht der Bau einer Etage doppelt so schnell, mehr als doppelt so schnell wie beim Mauern Stein für Stein. Also nur 2 Tage für eine Etage statt eine Woche. Und Zeit ist Geld, weil die Mieter dann ja früher einziehen können, sagt Ditting.
Es lohnt sich auch finanziell. Auf der einen Seite sind wir in der Lage, schneller zu bauen und eine weniger hohe Fehleranfälligkeit auf der Baustelle zu haben, weil die Teile vorgefertigt sind. Dazu kommt, dass diese Bauweise deutlich weniger lärmintensiv ist und sich sozusagen die umliegenden Nachbarn daran deutlich weniger stören, als wenn wir hier Steine schneiden und großartig mit den Betonmischkübeln vorfahren.
Also lauter Umweltvorteile. Und Nikolaus Ditting will nun weitere Wohnhäuser mit diesem Beton hochziehen, der 70% weniger CO2 braucht.
Mhm. Und was heißt das jetzt für die Siedlung? 140 Wohnungen sind das ja in Eidelstedt, die er da baut.
Ja, da werden 360 Tonnen CO2 eingespart bei der Siedlung am Busbahnhof Eidelstedt. 360 Tonnen CO2, das entspricht dem Durchschnitt Jahresstromverbrauch von 700 Wohnungen. Also wenn man die mit dreckigem Strom sozusagen beschickt, diese 700 Wohnungen. Nicht schlecht. Deshalb hat das für den Senat auch eine Vorbildfunktion. Und Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein war extra bei dem strömenden Regen zur Baustelle rausgekommen, zu den Eidelstedter Höfen. Dort stand sie dann nur und erinnerte an ihre politische Aufgabe für den Klimaschutz beim Wohnungsbestand.
Bei dem Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden, ist das ein Faktor. Es gibt noch weitere, die wir drehen müssen. Es ist vor allem die ganze Gebäudesanierung. Aber der Neubau, der macht immerhin 10% aus, der hat eben noch einen sehr hohen CO2-Verbrauch. Und wenn wir den reduzieren können, und zwar dramatisch, dann bringt uns das auf den richtigen Weg.
Übrigens sind auch andere Hamburger Bauunternehmen innovativ. August Prien hat extra eine Forschungsgesellschaft gegründet für CO2-armen Beton mit 6 oder 7 Angestellten. Und die setzen allerdings stark auf dünneren Beton, der in Wabenform gebaut wird, was ja sehr stabil ist. Also der Klimaschutz ist halt eine Herkulesaufgabe.
Dankeschön. Reinhard Postelt, das macht doch Hoffnung. Und schwierige Aufgaben müssen auch immer wieder die Beschäftigten am Landgericht Hamburg lösen. Heute ging es da um den Fall des Mannes, der im November seine 4-jährige Tochter von der Mutter entführt hatte und 18 Stunden lang den Hamburger Flughafen mit der Entführung lahmgelegt hat. Heute hat eine Psychiaterin in seinem Prozess ausgesagt und unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner war dabei. Was hat sie denn über seine psychische Verfassung gesagt?
Also sie hat gesagt, dass er psychisch auffällig ist, aber gesund. Also ihre Aufgabe war es zu testen, ob der Mann eventuell psychisch krank ist. Man denkt ja bei solchen Taten, die einem selber erstmal so ein bisschen wahnsinnig im wahrsten Sinne des Wortes vorkommen, dann an sowas wie eine Schizophrenie oder irgendeine wahnhafte Erkrankung. Irgendwas hätte ja theoretisch sein können. Das sollte sie halt rausfinden, ob er gesund oder krank ist. Da war so ein bisschen die Schwierigkeit, dass er sich nicht hat untersuchen lassen. Explorieren heißt das im Juristendeutsch. Das hat er nicht gemacht. Das heißt, sie war auf das angewiesen, was sie in den Akten gesehen hat und auf ihren Eindruck, den sie im Prozess von dem Mann gewonnen hat. Und danach hat sie gesagt, psychisch sehr auffällig, ausgeprägter Narzissmus, ausgeprägter Egozentrismus, nicht die Möglichkeit, sich in andere Menschen reinzufühlen, aber nicht in einem krankhaften Maße. Also der Mann ist gesund.
Also er hat erkannt, dass er eine Straftat begangen hat, ne?
Genau, darum ging es auch zentral. Also sie musste letztendlich das herausfinden, damit man eben weiß, ob er schuldfähig war oder nicht. Also ob er überhaupt bestraft werden kann für das, was er getan hat. Dann hat sie gesagt, doch. Also er hat sich selber moralisch sehr im Recht gefühlt. Es war ja so von der Vorgeschichte her, dass nach der Trennung von seiner Frau die Frau das Sorgerecht bekommen hat. Er hat sich da sehr ungerecht behandelt gefühlt, wollte der ganzen Welt auch zeigen, was für ein großes Unrecht ihm angetan wird. Hat sich moralisch sehr im Recht gefühlt, da zu handeln und das auch zu machen, was er getan hat, sprich den Flughafen zu blockieren. Aber sie sagte, er hat natürlich trotzdem erkannt, dass er was Verbotenes tut, dass er eine Straftat tut. Man muss dazu ja auch mit im Kopf haben, er hat sich ja nun auch vorher Waffen besorgt und hat sogar eine Attrappe eines Sprengstoffgürtels gebastelt. Also ihm war klar, dass er eine Straftat begehen würde und deswegen hat sie gesagt, war er einsichtsfähig und damit auch schuldfähig.
Und das Urteil fällt ja auch noch in diesem Monat.
Genau, diesen Freitag wird plädiert und am 25. Juni wird die Kammer des Landgerichts dann das Urteil verkünden.
Da sind wir aber gespannt. Ich danke dir, Elke Spanner.
Sehr gerne.
Letzten Sonntag war ja Europawahl und zack kommt schon das nächste Europa-Großereignis auf uns zu. Die Fußball-Europameisterschaft 2024. Übermorgen geht die los und dann werden viele Menschen aus ganz Europa quer über den Kontinent reisen, um sich die Spiele ihrer Mannschaft anzusehen. Bei uns in Hamburg werden in der Gruppenphase zunächst 7 Nationen spielen, nämlich die Niederlande, die Türkei, Kroatien, Albanien, Tschechien, Georgien und Polen. Und schafft es die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der EM ins Halbfinale? Das glaubt ein Fünftel der Menschen in Hamburg, die das NDR-Fragteam gefragt hat. Andreas Sorgenfrei aus dem NDR-Fragteam. Wird die EM jetzt ein zweites Sommermärchen?
Ja, das werden wir sehen, ob das wieder so toll wird wie beim Sommermärchen 2006. Da sind wir ja alle ein bisschen verwöhnt. Wir haben so ein paar O-Töne eingefangen. Ich habe mit Menschen telefoniert. Vielleicht hören wir uns das mal an.
Ich würde mal sagen, Vorfreude steigt.
Ob es jetzt so komplett vibriert, weiß ich noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall in Stimmung.
Ich habe nicht den Eindruck, dass im Augenblick so eine Stimmung im Lande ist. Vor dem Hintergrund glaube ich auch nicht, dass diese Europameisterschaft so der Bringer ist.
Der Bringer. Aber knapp über die Hälfte der befragten Hamburgerinnen und Hamburger interessieren sich auch nur wirklich für die EM. Das sagen sie jetzt. Was dann vor den Fernsehschirmen passiert, das werden wir sehen. Generell gibt es mal viele auch, die sich freuen. Das sind 2/3, die sagen, schön, dass es hier stattfindet. Warum freuen die sich? Und da ist wirklich der Hanseat auch der Hanseat. Das Erste, was die Menschen genannt haben, waren die Umsätze für die Gastronomie und die Hotellerie. Also wir sind doch irgendwie Pfeffersäcke. Es geht erstmal ums Geld. Und dann haben wir womöglich auch noch ganz schöne Stimmung im Land und Fans aus allen möglichen Teilen. Du hast ja gesagt, wer alles kommt und hier spielt, aus Georgien und sonst wo. Also das wird schon ein buntes Fest und da freuen sich auch viele drauf. Und tatsächlich ist es auch so, dass es irgendwo auch noch so einen kleinen Punkt gab, da stand, wir freuen uns auch auf tollen Fußball.
Aha, okay. Soll ich mich jetzt mal outen?
Ja.
Ich bin auch noch nicht so richtig in Stimmung.
Ja, das hast du nicht ganz allein, fürchte ich.
Ja, was dämpft denn bei uns so die Begeisterung? Was meinst du?
Ja, also ist man ganz der Ökonom. Das liegt ein bisschen daran, glaube ich auch, du hast es gesagt, dass Hamburg eben auch die Stadt ist, die ansonsten viel große Ereignisse erlebt. Und da kommt das nächste große Ereignis. Dann sind wir wieder der einzige Standort im Norden, wo überhaupt gespielt wird. Deswegen sind auch die anderen Bundesländer, die wir mitbefragt haben, die sind alle ein bisschen begeisterter als die Hanse. Weil die haben den Müll und den Dreck nicht und auch womöglich randalierende Fans oder andere Begleiterscheinungen, eben auch viel Polizeipräsenz, viel Sicherheitsmaßnahmen, überall wieder Betonklötze. Dann gibt es da auch Angst vor Terror, vor Anschlägen und eben auch hier oder da, wir haben das jetzt bei den Europawahlen auch erlebt, womöglich vor Rechtsextremen, die dann nicht nur Fahnen und Parolen schwingen, weil sie den Fußball so toll finden. Und was ein großes Thema ist, sind eben auch die Kosten. Das Ganze kostet Geld, das wird die Stadt viel Geld kosten und ganz, ganz viele Kommentare befassen sich tatsächlich auch mit der Gewinnstruktur der UEFA und mit dem DFB, weil die sich fragen, wo bleibt die Kohle? Also wo bleiben die Gewinne? Beteiligen die sich an diesen Kosten oder tragen die das alles nur nach Hause? Deswegen gibt es eben auch so Trübnisse in all der Begeisterung.
Und ihr habt ja auch sportlich nachgefragt, nämlich ist der deutsche Fußballtrainer Julian Nagelsmann, ist der bei den Hamburger Fans der richtige Mann?
Ja, also da muss ich sagen, wir haben sonst nicht so viele, die sagen, keine Angabe. Aber in diesem Fall gab es ganz viele. Ich glaube, auch da ist man ein bisschen hanseatisch zurückhaltend. Da heißt es so, Julian, nun liefer mal erstmal. Wenn das ordentlich läuft, dann sind wir auch deine Freundin. Und was wirklich noch umstritten ist, ist tatsächlich seine Torwart. Entscheidung. Er sagt ja, Manuel Neuer muss in die Kiste. Der ist nun schon so 38 und da haben mal 20% mehr für den André Ter Stegen gestimmt, weil sie gesagt haben, der ältere Herr, der hat viel Verdienste. Aber das muss jetzt nicht mehr sein. Corinna hat das schön auf den Punkt gebracht.
Nein, Herr Neuer hat seine besten Zeiten hinter sich. Und bitte, bitte, Manuel, kapier es endlich und sieh es ein.
Ja, das muss man also einsehen. Toni Kroos, der ist ja nun auch schon 34, der hat aber sowas von mit Abstand abgeräumt. Alle sehen ihn zwingend im Dress. Also in Mecklenburg-Vorpommern, das war das so, dass 97% gesagt hat, ohne Toni geht gar nichts. Was eine spannende Frage war, dass wir mal nach dem Image gefragt haben, der Fußballnationalmannschaften. Und da fanden wir wahnsinnig auffällig, dass deutlich mehr Menschen ein gutes Image, einen guten Eindruck von der Frauenfußballnationalmannschaft haben. Also das war so 53-9.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist auch in meinem Bekanntenkreis so, dass alle jetzt sagen, ich gucke Frauenfußball.
Ja, also ich weiß
nicht. Die wälzen sich nicht so wehleidig auf dem Rasen.
Ja, also sowas habe ich auch gehört, dass die anderen ein bisschen kerniger sind. Und wahrscheinlich liegt es aber ein bisschen daran, dass uns im Moment so ein bisschen die Figuren fehlen, die wir besonders anhimmeln. Und wir werden sehen. Ja, wenn die da in der Vorrunde da mit 9-0 Punkten rausgehen, dann können wir mal sehen, was sich dann mit den Imagewerten so tut. Wir werden es auf dem Platz erleben.
Danke, Andreas Sorgenfrei. Und wenn ihr auch Mitglied der NDR Fragt Community werden wollt, müsst ihr euch einfach bloß registrieren. Und die Adresse dazu verlinken wir euch in den Shownotes. So, und wo wir gerade von Frauenfußball geredet haben, ich kann euch nur empfehlen, hört euch mal die neue Folge von Viel Hamburg an. Da haben wir mit Almut Schuld gesprochen. Die hat ja nun wirklich eine tolle Karriere im Frauenfußball hingelegt. 2014 wurde sie sogar zur Welttorhüterin gekürt. Und in der Folge spricht sie unter anderem darüber, wie sie nach der Geburt ihrer Kinder wieder fit geworden ist und was so ihre emotionalsten Momente in ihrem Leben waren.
Davon gibt es glücklicherweise sehr viele, weil der Sport emotional ist. Und es gibt wirklich viele Sachen, an die ich mich gerne zurückerinnere. Natürlich sticht der Olympiasieg sehr, sehr raus, weil das im Leben eines jeden Sportlers was Besonderes ist. Aber auch, ja, wie man Bilder gesehen hat, also von den Bildern her würde man vermutlich denken, dass mein Comeback in der Nationalmannschaft der emotionalste Moment war nach der Geburt der Zwillinge.
Also, alles nachzuhören in der aktuellen Folge von Viel Hamburg findet ihr in der NDR Hamburg App und da gibt's auch immer die frischen News aus unserer Stadt. Frisch ist das Stichwort. Ich radel jetzt in meinen Regenklamotten durch die frische Sommerluft nach Hause. Euch auch noch einen schönen Abend. Morgen erzählt euch Ole Wackermann wieder alles, was in Hamburg los war. Tschüss!
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.